Ja, Glauben ist clever. Donald Trump kommt zu seinem ersten Staatsbesuch nach Deutschland, nach Berlin, zu Angela Merkel. Und dann fragt er, was ist das Geheimnis Ihrer langen Kanzlerschaft? Und da sagte Angela Merkel, man muss nur genügend intelligente Leute um sich herum haben. Ja, und woher wissen Sie denn, wer intelligent ist? Und da sagte Merkel, lassen Sie es mich demonstrieren. Und dann greift sie zum Telefonhörer und dann ruft sie Wolfgang Schäuble an. Und dann stellt sie ihm eine Rätselaufgabe. Herr Schäuble, es ist der Sohn Ihres Vaters, aber es ist nicht der Bruder. Wer ist es? Und ohne zu zögern antwortet Wolfgang Schäuble, das ist ganz einfach, das bin ich. Und da sagt sie, sehen Sie, so stelle ich fest, wer intelligent ist. Und dann reist der Trump nach Hause und ist ganz begeistert und dann sagt, das muss ich jetzt auch testen. Und dann ruft er seinen Vize an, den Mike Pence, und stellt ihm auch diese Frage und sagt, es ist der Sohn deines Vaters, es ist aber nicht dein Bruder, wer ist es? Und der Mike Pence, der überlegt und überlegt und überlegt und sagt, ja, ich habe keine Ahnung, aber wart mal ab, ich informiere mich. Und dann ruft der Barack Obama an und stellt ihm die Frage auch, wer ist das? Ist der Sohn ihres Vaters? Aber es ist nicht dein Bruder, wer ist es? Und der Barack Obama sagt sofort, das ist doch ganz einfach, das bin ich. Und dann ist er ganz glücklich, der Pence, und ruft bei Trump wieder an und sagt ganz triumphierend, ich habe die Antwort, es ist Barack Obama. Und dann tobt der Trump vor Wut und sagt, Sie Dummkopf, es ist Wolfgang Schäuble. Liebe Gemeinde, nicht nur Präsidenten stehen manchmal im Verdacht, geistig eher ein bisschen kleinere Lichter zu sein, sondern auch diejenigen, die sich Christen nennen. Und sage und schreibe wirklich, im letzten Jahr gab es tatsächlich zwei Sozialwissenschaftler an der Erasmus-Universität in Rotterdam, die sind der Frage nachgegangen, wissenschaftlich der Frage nachgegangen, sind religiöse Menschen dümmer? Und dann haben sie ihre Untersuchung gemacht und dann haben sie ein Ergebnis veröffentlicht. Und das war natürlich dann so, dass die meisten dann gar nicht richtig verstanden haben, was es bedeutet hat. Sie haben nämlich gesagt, die generelle Bereitschaft, in bestimmten Bereichen Glaubensinhalten mehr oder weniger ohne rationale Prüfung zu folgen, bestätige die negative Korrelation von Intelligenz und Religiosität. Auf gut Deutsch haben sie gesagt, ja, es gibt wohl schon eine gewisse Verbindung, eine negative Verbindung zwischen Intelligenz und Religiosität, aber so richtig festlegen wollten sie sich dann doch nicht. Ob Glaube clever ist oder eher dumm, das ist allerdings eine typisch, ich würde jetzt nicht sagen eine deutsche, aber eine typisch europäische Frage. In den meisten Teilen dieser Welt käme niemand überhaupt in den Sinn, so etwas zu unterstellen oder zu fragen. Denn global gesehen muss man sagen, da erlebt Religion zurzeit einen regelrechten Boom. Man hat festgestellt, oder man hat ungefähr, man schätzt es dann auch, aber man hat gesagt, ungefähr 2,4% der Weltbevölkerung sind Atheisten. 2,4%. Das heißt, 97,6% sind Menschen, die etwas glauben. Unterschiedliche Religionen natürlich, aber die glauben. Man hat noch in den 1980er Jahren, hat man eigentlich gedacht, fast alle Religionssoziologen waren sich einig, dass wenn sozusagen immer mehr Bildung und Wohlstand und moderne Lebensformen eigentlich sozusagen in die Welt hineingehen, in diese sogenannten Entwicklungsländer, dann wird Religiosität und Religion zurückgedrängt werden. Aber bereits zur Jahrtausendwende fand eine Umorientierung statt. Peter Berger hat 1999 bereits geschrieben, die Annahme, dass wir in einer sich säkularisierenden Welt leben, ist falsch. Die heutige Welt ist intensiv religiöser geworden und in einigen Regionen sogar mehr als je zuvor. Und das ist das Interessante, dass gerade die Gesellschaften, die momentan einen Aufschwung erleben, Bildungsaufschwung, Wirtschaftsaufschwung, Modernisierungsprozesse durchlaufen, dass gerade diese Gesellschaften einen großen Zulauf haben, gerade auch im christlichen Glauben, die christlichen Kirchen. Zum Beispiel China, eine boomende Nation, technisch, wirtschaftlich, kulturell. Und diese in China geht man davon aus, im Jahr 2030 wird es in China 200 Millionen Christen geben. Lateinamerika, Afrika, Asien, überall dort boomen die christlichen Gemeinden. Nur bei uns, in Europa. In Europa, da verliert der Glaube an Boden. Gottesdienstbesuch geht zurück, Zahl der Kirchenaustritte nimmt zu. Berlin wird sogar inzwischen bezeichnet als die Welthauptstadt des Atheismus. Welthauptstadt des Atheismus, Berlin. Und das heißt, wir also leben in einem kleinen Teil dieser Welt, wo eben viele sagen, Glaube ist mir zu vage, Glaube ist mir zu dumm, das ist mir zu einfach, zu primitiv, ich will Wissen, ich brauche Beweise, ich setze lieber auf Wissen, was nachprüfbar ist, weil Wissen Sicherheit gibt. Wissen ist nicht so riskant wie Vertrauen. Und deshalb haben manche Leute dann eben auch dieses Thema Glaube abgehakt. Und sagen, nichts Genaues weiß man nicht. Und dann kümmert man sich irgendwann auch gar nicht mehr um diese Frage. Es kommt noch etwas dazu bei uns in Europa und man muss sagen auch in den USA. Seit ein paar Jahren gibt es in Europa und in den USA eine zunehmende Zahl von Menschen, die leidenschaftlich kämpfen gegen alles, was mit Religion zu tun hat. Und man nennt diese Menschen die neuen Atheisten. Und ich möchte jetzt zunächst drei typische Argumente nennen, warum solche Denker den christlichen Glauben ablehnen. Und danach möchte ich drei Argumente zeigen, warum es trotzdem klug sein kann, sich für den Glauben offen zu halten. Also zunächst einmal die erste Kritik. Diese Atheisten, sie sagen, Glaube ist sinnlos. Sie sagen, warum soll ich an etwas glauben, was ich nicht sehe, an ein Hirngespinst glauben, das wäre doch dumm. Und wenn man jetzt mal von der intellektuellen Ebene und Universitätsebene runtergeht auf den Stammtischebene, dann heißt es dort, Gott hat mir noch kein Bier zahlt. Das heißt, da steckt manchmal aber auch eine schmerzhafte Erfahrung dahinter. Manchmal steckt auch die Erfahrung dahinter, dass ich einfach Gott nicht erlebe in meinem Leben. Dass er sich nicht zeigt, dass er schweigt. Es hat mal jemand gesagt, ich habe es so oft zu dem da oben gebetet, aber er hat es nicht gehört, hat mir nicht geholfen. Ich denke, da ist gar niemand und deshalb bin ich Atheist. Viele Menschen haben das Gefühl, Gott ist abwesend. Und deswegen ziehen sie daraus den Schluss, wenn dieser Gott abwesend ist, dann gibt es ihn ja wahrscheinlich auch gar nicht. Denn wenn es diesen Gott geben würde, dann müsste der doch was tun in dieser Welt. Voller Kriege und Leid und Ungerechtigkeit und Hunger. Und schon der Dichter Georg Büchner im 19. Jahrhundert, der hat mal gesagt, Die Frage, warum gibt es Leid in dieser Welt? Diese Frage, das sei der Fels des Atheismus. Darauf gründet der Atheismus. Warum gibt es Leid in dieser Welt, wenn es einen Gott gibt? Das erste ist, der Glaube ist sinnlos. Das zweite, Glaube ist unnötig. Man hat gesagt früher, da haben die Leute eben vieles nicht erklären können. Viele Naturphänomene nicht erklären können. Wenn es geblitzt hat, dann haben sie gesagt, Gott ist zornig. Oder wenn der Regen ausgeblieben ist, dann hat man gesagt, jetzt müssen wir den Göttern irgendwelche Opfer bringen. Aber heute, da wissen wir, wie das funktioniert. Können wir das wissenschaftlich erklären? Und wenn es blitzt, dann wissen wir, das ist eine elektrostatische Entladung der wolkenbildenden Wassertröpfchen. Und wenn es nicht regnet, dann holen wir halt den Gartenschlauch raus und bewässern selber. Da braucht man keinen Gott mehr und keine Opfer mehr, um uns sich in dieser Welt zurechtzufinden. Und dann kommt die dritte Kritik. Die dritte Kritik, das ist eigentlich so die massivste, das ist die Glaube ist gefährlich. Und zwar nicht nur, dass immer wieder hingewiesen wird auf diese Gräueltaten von IS, von Taliban oder Boko Haram, sondern vor allem auch gerade diese Botschaft vom Kreuz im Christentum, das wird von manchen als barbarisch gefährlich eingestuft. Das Kreuz, es erinnert uns daran, dass Jesus da gestorben ist an einem Kreuz. Und dann sagen sie, und gleichzeitig erzählt ihr Christen dann, dass an Ostern dieser Jesus, der da mal mausetot war, plötzlich wieder quicklebendig dasteht. Und dann erklärt ihr uns sogar, dass dieser Tod gar nicht die große Katastrophe war, sondern dass das eigentlich sozusagen das Gegenteil war, dass an diesem Kreuz dieser Jesus ein Opfer gebracht hat für uns Menschen, für unsere Bosheit, dass er an unserer Stelle gestorben ist und dass dieser Gott nun sagt, und wenn ihr nun an diesen Jesus glaubt, dann wird eure Schuld vergeben. Und dann sagen manche Leute, das ist doch eine gruselige Geschichte, die er da erzählt. Das bedeutet ja doch, dass Gott nicht nur zugeschaut hat, wie da ein unschuldiger Mensch gequält wird, sondern dass dieser Gott es sogar gewollt hat. Und dass dieser Gott sich anscheinend nur besänftigen lässt, wenn da Blut eines Unschuldigen fließt. Und diese Empörung darüber, die gipfelt dann zum Beispiel in dieser Aussage dieses britischen Evolutionsbiologen Richard Dawkins, er ist einer dieser neuen Atheisten, der schreibt in einem seinem Buch, Gott ist ein perverser, schädlicher Gedanke, er gehört ausgerottet. Und das ist das dritte Argument, der Glaube an diesen Gott ist gefährlich. Er ist im Grunde unmoralisch. Wenn Gott so ist, dann ist er nicht nur unnötig, nicht nur unsinnig, dann ist er auch unmoralisch. Aber diese Ansicht, die ist gar nicht neu. Im 20. Jahrhundert hat man so heftig wie kaum zuvor den Glauben erklärt als Volksverdummung. Und da muss man nun ganz besonders denken an die sogenannten 68er. Diese Bewegung vor 50 Jahren und mit diesem Transparent unter den Talaren, Muft von 1000 Jahren, da haben diese Studentengruppen nicht nur gekämpft sozusagen gegen alte Traditionen und gegen autoritäre Strukturen, sondern man hat auch dann der Kirche und auch dem Glauben den Krieg erklärt. Und mit marxistisch inspirierter Schärfe versuchte man dann auch, dem althergebrachten Glauben das Todesurteil zu verkündigen und den Todesstoß zu versetzen. Und man hat gesagt, wir machen uns frei, wir werfen alle Konventionen, alle Fesseln, alles Traditionen, alles weg. Wir sind frei, wir wollen frei sein, wir sind ab jetzt unsere eigenen Herren. Wir sagen jetzt, was wir tun und was wir lassen und was gut ist für uns, und wir lassen uns von niemand mehr da reinreden und auch nicht von einem Gott, und wir brauchen auch überhaupt keinen Gott mehr. Ein Dummkopf, wer noch glaubt. Und deshalb ist dann damals der Robert aus der Kirche ausgetreten, die Kinder wurden nicht mehr getauft und die Beate glaubt seitdem lieber an die Wissenschaft, auch wenn sie manchmal Astro-TV guckt und ein magischer Stein auf dem Nachttisch liegt.
Liebe Gemeinde, zweifeln. Zweifeln ist kein Verbrechen. Zweifeln ist keine Schande. Es ist typisch menschlich, zu fragen, auch zu hinterfragen. Aber manchmal ist es auch gut, wenn man an seinem Zweifel zweifelt. So wie man den Glauben bezweifeln kann, so kann man auch den Zweifel bezweifeln. Und dann sind es nämlich solche Gedanken, die da manchmal kommen. Vielleicht nachts, wenn es still wird. Und wenn dann doch auf einmal so Fragen kommen, und wenn es doch einen Gott gibt, wenn es doch jemand gibt, wenn es doch nach dem Tod weitergeht, und wenn dieser Gott doch vielleicht dann mal mich zur Rede stellen wird. Und deswegen ist es gut, dass es solche Möglichkeiten gibt, über solche wichtigen und wesentlichen Fragen nachzudenken. Deswegen ist es gut, zum Beispiel, dass es christliche Gemeinden und Kirchen gibt, dass es sonntags Gottesdienste gibt, dass es sowas gibt wie einen Akzentegottesdienst, dass es Konfirmandenunterricht gibt, wo wir über solche Dinge nachdenken, wo wir uns gemeinsam auf die Suche machen. Und ich finde das höchst sinnvoll und zugleich spannend, wenn diejenigen, die sagen, ich glaube an diesen Gott, ich bin mit diesem Jesus unterwegs, wenn die sich gemeinsam auf den Weg machen mit denen, die kritisch sind und die fragen und die zweifeln, gemeinsam auf den Weg machen nach Gott. Und deswegen nun auch in aller Kürze drei Argumente, warum es doch klug sein könnte, sich für diesen Glauben offen zu halten. Und das erste, Glaube ist nötig, im täglichen Leben. Es ist ja nicht so, dass wir sozusagen immerzu nur mit Wissen leben können, mit Beweisen. Danke dem Markus am Anfang für die Einleitung, wo er dann deutlich gemacht hat, ja, wenn wir von Glauben sprechen, sprechen wir von unterschiedlichen Dingen. Aber Glaube hat vor allem die Bedeutung Vertrauen. Und jeder Mensch, auch jeder Atheist, vertraut. Ein Mensch, der nichts und niemand mehr vertraut. Ein Mensch, der sagt, ich mache nur noch das, was mir jemand schwarz auf weiß beweist. Das ist ein Mensch, der kann morgens nicht mehr aus dem Haus gehen. Das gibt's auch, aber das ist ein krank, das ist ein pathologisches Krankheit, das ist ein Krankheitsbild. Da ist jemand krank, psychisch krank. Das heißt, jeder Mensch muss vertrauen, wenn er leben will. Und wenn wir ein Beispiel machen, ja, Sie wollen mit dem Flugzeug in Urlaub fliegen, ja, Sie können nur im Glauben fliegen, nicht im Wissen. Warum? Sie müssen vertrauen, dass alles in Ordnung ist. Und wenn Sie sagen, ich will nicht im Glauben fliegen, sondern ich will im Wissen fliegen, dann stellen Sie sich das mal vor. Dann würde das nämlich so bedeuten, dass Sie am Anfang sagen, Moment, so stur das. Bevor wir hier irgendwie starten, holen Sie mir mal den Piloten. Und jetzt will ich von dir deine Fluglizenz sehen, deine ärztliche Untersuchung sehen. Dann will ich sämtliche Papiere sehen, alle letzten Wartungen, alles. Ich will alles schwarz auf weiß hier haben, bevor wir hier irgendwo starten. Macht niemand. Wenn Sie das Auto aus der Werkstatt holen, dann glauben Sie daran, dass die Mechaniker die Schrauben angezogen haben, an den Rädern oder wo auch immer. Da fahren Sie nicht mit dem Auto zunächst mal nochmal in die nächste Werkstatt und sagen, prüf mal, ob die vorher richtig geschafft haben. Wenn der Arzt Ihnen ein Rezept verschreibt, dann glauben Sie, dass es das richtige Medikament ist, die richtige Dosierung, dass der Apotheker Ihnen das Richtige rausgibt. Und so können wir das ganz viele Beispiele machen, ohne Glauben geht es nicht. Glauben ist eine alltägliche Sache. Ohne Glauben, ohne Vertrauen kann man nicht leben. Aber jetzt gibt es daneben auch noch eine Menge von Grundüberzeugungen, die sich auch nicht beweisen lassen, aber wir glauben trotzdem, dass die richtig und wichtig sind. Wir glauben zum Beispiel, dass alle Menschen die gleiche Würde haben. Das hat nie jemand bewiesen. Wir glauben zum Beispiel, dass der Mensch, der im Berufsleben nicht mehr zurechtkommt, dass der von einem sozialen Netz aufgefangen werden muss. Wer hat das bewiesen? Wir glauben, wer krank ist, wer alt ist, dem muss geholfen werden. Wer sagt denn, dass das so sein muss? Wir glauben mehrheitlich, dass es vernünftig, dass es gut ist. Alle diese Dinge für richtig und gut zu halten. Wir glauben zum Beispiel auch, dass Tiere keine Gegenstände sind. Das glauben wir. Und das heißt, wir glauben, ja, das ist einfach unsere innere Überzeugung. Das ist unsere tiefste Überzeugung. Und das heißt, und jetzt möchte ich den Sprung machen zu der Frage mit dem Glauben. Deswegen geht es bei der Frage Glaube oder Nicht-Glaube nicht, die einen sind wissenschaftlich und die anderen sind dumm, sondern es ist was anderes. Es stehen auf der einen Seite Menschen, die sagen, ich glaube an Gott, ich bin ein Kind dieses Gottes, ich bin kein Zufall, ich bin ein Gedanke dieses Gottes. Und der andere wiederum, der sagt, ich glaube nicht an einen Gott, ich bin ein Produkt der Evolution. Ich komme, ich gehe und nichts bleibt. Und da steht nicht Wissen gegen Glauben, sondern da steht Glaube gegen Glaube. Überzeugung gegen Überzeugung, Weltanschauung gegen Weltanschauung. Und das ist ganz wichtig. Und jetzt kommt das Zweite. Glaube ist sinnvoll, weil Gott sich vorgestellt hat. Wir können überhaupt nichts oder kaum was über Gott wissen, wenn Gott nicht sich bekannt gemacht hätte. Warum? Weil wir ja unter Gott etwas verstehen, was viel, viel größer ist als wir Menschen. Ja, Gott ist nicht einfach so ein bisschen besserer Mensch, sondern was ganz viel Größeres. Auf einem ganz anderen Level, deswegen sagen wir auch Gott der Schöpfer. Und das heißt auch, das winzig Kleine kann nicht das gigantisch Große beweisen. So wenig wie ein Tier unsere sozusagen philosophischen und sonstigen Gedanken verstehen kann. Und deswegen sagt Gott, oder hat sich Gott entschlossen, dass er sagt, ich begebe mich herunter auf euer Niveau, auf euer Level, auf menschliches Niveau. Und das ist genau das, was wir an Weihnachten feiern. Da sagt Gott, ich komme von dieser großen anderen Welt hinein in eure kleine Welt. Als Mensch, Jesus als Mensch, der Sohn Gottes als Mensch. Und dann sagt dieser Jesus, ich stelle euch jetzt vor, wie dieser Gott ist. Dass ihr nicht immer nur über diesen Gott spekulieren und rätseln müsst. Ich stelle ihn euch vor. Jesus sagt dann, schaut mich an. Wenn ihr mich seht, dann seht ihr, wie Gott ist. Und dann sehen wir zum Beispiel, dass Jesus Kranke heilt. Und dann sehen wir, aha, das ist Gott nicht egal. Gott kümmert sich gerade um die, die vom Leid geplagt sind, die Kranken, die Schwachen. Oder Jesus, er führt zerstrittene Menschen wieder zueinander. Und dann sagt man, aha, so ist Gott. Gott ist ein Gott, dem es wichtig ist, Versöhnung zu leben. Oder Jesus vergibt Schuld und schenkt eine neue Chance und sagt, aha, so ist Gott. Dieser Gott haut mich nicht in die Pfanne. Sondern dieser Gott hebt mich aus dem Staub heraus, vergibt mir und verhilft mir wieder zu meiner Würde. Dieser Jesus, er ruft Frauen, Kinder, Menschen mit Handicaps, Menschen aus fernen Ländern, Zweifler, Skeptiker, Atheisten und Verehrer fremder Götter. Und dann sagen wir, aha, so ist dieser Gott. Der hat nicht bestimmte Lieblinge, sondern der hat alle Menschen im Blick. Alle Menschen sind auf seinem Radar. Jeden möchte er begegnen. Und das heißt, wenn ich also mehr wissen will über diesen Gott, dann ist es gut, dass wir uns mit Jesus beschäftigen. Und deswegen ist es das Entscheidende und das Wichtige, auch wenn man Erfahrungen mit Gott machen will, ist es gut, wenn man im Neuen Testament anfängt mit den Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas oder Johannes, wo die Geschichten von Jesus sind. Weil da kann ich erkennen, wie dieser Gott ist. Glaube ist sinnvoll, ja, ich muss sogar sagen, Glaube ist nur möglich überhaupt, weil Jesus Gott vorgestellt hat. Und jetzt kommt das Dritte. Glaube ist die Antwort
auf Gottes Liebe am Kreuz. Und das ist diese große Überraschung, die das Kreuz bringt. Ich habe es ja vorhin gesagt, die Skeptiker meinen ja, das Kreuz sei das Zeichen dafür, dass Gott gefühllos ist, dass er distanziert zu uns Menschen herunterschaut. Aber gerade Jesus zeigt am Kreuz eine ganz andere Geschichte. Wenn man die Passion, diese Leidensgeschichte von Jesus liest in den Evangelien, dann wird deutlich, dieser Jesus, dieser Sohn Gottes, er ist mitfühlend. Er hat Schmerzen kennengelernt. Er weiß, wie es sich anfühlt, einsam zu sein, verlassen zu sein, enttäuscht zu sein. Die Menschen meinen, Gott sei fern, aber Jesus erzählt eine andere Geschichte. Er sagt, nein, dieser Gott kommt ganz weit herunter, ganz nah zu euch, zu dir, in dein Leben hinein. Der Mensch meint, Gott prügle auf den schwachen, den schuldigen Menschen ein, aber Jesus erzählt eine andere Geschichte. Er erzählt davon, dass Gott nicht von uns lassen kann, weil seine Liebe zu uns entbrannt ist. Und die Menschen, sie meinen, das Kreuz steht für die Grausamkeit Gottes. Aber Jesus erzählt eine andere Geschichte. Denn auf dem Weg zum Kreuz, da sammelt Jesus unser ganzes Versagen ein. Alle unsere Schuld. Die sammelt er alles ein auf dem Weg, bevor er da zum Kreuz geht. Nimmt das alles auf seine Schulter, trägt es sterbend hinaus aus dieser Welt. Der Mensch meint, Gott müsse Blut sehen und sei ein Sadist. Aber Jesus erzählt eine andere Geschichte. Er macht deutlich, er stirbt nicht als edler Mensch, der Gott ein Opfer gebracht hat. Nein. Hier stirbt nicht ein Mensch, um Gott ein Opfer zu bringen, sondern hier stirbt Gott selber. Gott selber geht diesen Weg. Und der Mensch sagt, das ist so eine brutale Aktion, die sei doch unnötig. Ein anständiger Gott, der könnte doch einfach sagen, das ist alles erledigt, alles verziehen. Aber Jesus erzählt eine andere Geschichte. Jesus erzählt diese Geschichte, da ist dieser große Berg an Schuld. Schuld und Versagen in dieser Welt. Und jemand muss dafür gerade stehen. Einer muss den Preis zahlen. All das Leid und Unrecht, all die Opfer menschlicher Schuld und Lieblosigkeit, das kann man doch nicht einfach unter den Teppich kehren und sagen, naja, einfach alles weg. Unser Gerechtigkeitsempfinden sagt, jemand muss für Schuld bestraft werden. Es kann doch nicht einfach so abgehakt werden. Und jetzt sagt Gott, genau so ist es. Wir kehren die Sünde nicht unter den Teppich. Wir sagen nicht einfach Schwamm drüber über all das Unrecht. Es muss bezahlt werden. Die Strafe muss bezahlt werden. Aber jetzt, und das ist der entscheidende Punkt. Jetzt sagt Gott, bevor ich dich für deine Sünde bezahlen lasse, nehme ich all deine Sünde und lege sie auf Jesus. Und er trägt sie für dich und er bezahlt deine Sünde und du bist freigesprochen. Vielleicht denkt der eine oder andere jetzt auch, ja okay, das klingt ja alles schön und gut, aber ehrlich gesagt, ich bin ja mit meinem Leben, so wie ich das bisher lebe, eigentlich ganz zufrieden. Dann möchte ich Ihnen oder dir sagen, wenn das so ist, dann werde ich mich jetzt nicht dran machen, Ihnen einzureden, dass das vielleicht ganz schnell wieder vorbei sein kann. Ich werde mich hüten, Ihnen irgendwelche Probleme einzureden. Aber wenn es Ihnen gut geht, dann wünsche ich Ihnen, dass es Ihnen weiterhin gut geht. Aber ich möchte nur ein ganz kleines Vielleicht anfügen. Wenn Sie nämlich jetzt diese Schlussfolgerung ziehen, mir geht es gut, also brauche ich Gott nicht, dann liegt das vielleicht daran, dass Sie noch nicht ahnen, was Sie verpassen werden. Und ich habe mal eine Geschichte gelesen von einem Pfarrer, zu dem ist ein junger Mann gekommen. Und dieser sind sie ins Gespräch gekommen und der Pfarrer hat zu dem gesagt, was hast du eigentlich vor, so jetzt zukünftig beruflich und insgesamt, was möchtest du eigentlich so erreichen? Und dann hat dieser junge Mann gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, ich möchte einmal etwas tun, wovon man in 50 Jahren noch redet. Jetzt hat der Pfarrer nicht gesagt, das ist ja aber anmaßend, ja, du musst mal kleinere Brötchen backen, sondern hat der Pfarrer Folgendes gesagt, okay, dann mache ich dir jetzt einen Vorschlag. Du kannst bei etwas dabei sein, wo man noch eine ganze Ewigkeit lang davon reden wird. Nicht nur 50 Jahre, sondern in Ewigkeit. Jesus hat einmal gesagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben in der Fülle habt. Und jetzt frage ich Sie, wenn auch nur der Funke einer Möglichkeit besteht, dass das wahr ist, sollte man da nicht zumindest den Versuch machen, herauszufinden, ob das stimmt. Und da möchte ich Ihnen einfach kurz diesen Weg beschreiben, wie dieser Weg aussehen kann, dieser Weg sozusagen, wie kann man vom Zweifel zum Glauben kommen, zum Vertrauen kommen. Und dieser Weg, der kann so sein, zunächst ist klar, ein Mensch sucht nach der Wahrheit. Und dann ist es gut, zum Beispiel, wie ich es gesagt habe, diese Geschichten zu lesen im Neuen Testament von Jesus. Und dann darüber nachdenken. Und dann wird Ihnen vielleicht das eine oder andere sozusagen plötzlich auftauchen da an Gedanken, an Dinge, oder Sie werden Dinge sehen, wo Jesus uns anleitet und Aufgaben gibt, und Sie werden sagen, das eine oder andere, was ich da gelesen habe, das will ich jetzt mal ausprobieren. Ein Experiment, ein zweifelndes Gebet. Und dann werden Sie merken, dass etwas wächst. Erst ein Ahnen, aber dann werden Sie merken, dass sich das nicht mehr loslässt. Und irgendwann werden Sie merken, ja, das stimmt. Ich kann das zwar jetzt nicht mathematisch beweisen, aber ich bin trotzdem ganz gewiss. Und dann entscheidet man sich irgendwann, was auch immer mein bisheriger Weg war, wie ich auch immer bisher gelebt habe. Von jetzt an soll dieser Weg der Weg mit Jesus sein. Hinter ihm her, den ich nicht sehe, den ich oft auch nicht verstehe, den ich manchmal aus den Augen verliere, aber ihm will ich jetzt folgen, ihm will ich vertrauen. Und dann werden Sie irgendwann wissen, wo Sie hingehören. Zu Gott, zu Jesus als sein Kind. Und dann sind Sie geborgen. Und dann wissen Sie, ich bin bei ihm geborgen, in seiner Hand. Ich bin heute in seiner Hand und morgen und übermorgen und für alle Ewigkeit. Und dann ist es mir auch egal, wie andere über den Glauben denken und lachen. Denn jetzt bin ich dankbar. Und fröhlich kann ich sagen, ja, ich glaub's. Und ich weiß, ja, es stimmt. Glauben ist wirklich clever. Amen.